Was passiert, wenn ihr die Schaufenster anschaut? Was sollte man oder was könnte man dafür dagegen oder da sagen? Das ist eine Sache, dass eine bestimmte Begehrlichkeit geweckt wird, dass wir auch dann gerne das kaufen, was wir uns anschauen. Aber das ist ein negatives Beispiel, weil Menschen, die sich sehr dafür Äußerlichkeiten interessieren, das ist nur ein Teil ein wenig unserer Situation. Es gibt ein positives Beispiel. Wir denken an das Gemeindewachstum, dass die Gemeinde größer wird, dass andere dazukommen. Und das ist auch eine andere Form des Begehrens, allerdings anderer Art. Mein Text ist aus Epheser 1, Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht ist. Es gibt noch eine andere Stelle, die das ein bisschen besser, da ein bisschen anders schaut. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Das müssen wir auch ein wenig übersetzen. Eigentlich sind wir dazu berufen, solche Übersetzer zu sein. Die Worte, die wir hören können, die die anderen hören können, und auch eine Demonstration, die das hilft zu verstehen. Es ist nicht einfach irgendeine Propaganda oder eine Bekehrungsstrategie. Niemand soll vereinnahmt werden für uns. Es geht ja um andere, sehr, sehr viel größere Sachen. Eigentlich sollten wir einfach mal uns fragen, wie reich bist du als Christ, als Gemeindeglied? Kannst du das überzeugend erklären? Merkt das jemand, wenn er in größeren Nöten steht? Gott schenke euch die Augen eures Herzens, damit ihr das versteht. Die Aufgabe und das auch, dass er uns dazu bewegt hat. Dazu sollten wir ein paar Gedanken sagen. Das erste ist, wir sind geliebt und angenommen. Das muss man immer wieder von Neuem begreifen. Ich war damals Flakhelfer, Soldat, ein bisschen Außenseiter, weil ich irgendwo nicht dazugehörte. Es war eine bittere Zeit. Die meisten, die da mit uns zusammen waren, die hatten keine Vorstellung von mir. Die kümmerten sich um andere nicht. Ich hatte damals wirklich nichts zu bieten. Und das ist doch eigentlich eine wichtige Sache, dass wir das auch wirklich wahrhaben, dass Gott sucht uns und kümmert sich um uns, obwohl wir keine Vorstellung von ihm haben zuerst. Er hat das am Kreuz deutlich gemacht. Auch hier haben wir nichts vorzuweisen. Niemals. Keiner von uns kann sagen, das hat er für mich getan, weil ich so gut dafür bin. Er weiß das. Aus seiner Fülle schenkt er uns Geborgenheit. Und das ist durch keine äußere Not zu erschüttern, die uns betroffen haben könnte. Da heißt es, denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten, der Hohe oder der Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das muss man einfach begreifen. Wir sind geliebt und angenommen. Das kann man kann es sein ganzes Leben lang nicht so ganz begreifen, aber das ist eine wunderbare Sache. Der zweite Gedanke: Wir sind begnadigt und vergeben worden. Ich lese noch einmal den Text aus dem Epheserbrief. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, durch welche Hoffnung ihr durch ihn berufen seid und welcher Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes er den Heiligen schenkt. Wir sind von dieser Sache beglückt und zugleich bedrückt. Denn wenn wir den Rückblick auf unser eigenes Leben haben und das verstehen, wie ungehorsam und wie wenig begeistert wir damals waren, das ist ja eine Tatsache, das ist wahr. Und doch dürfen wir oder sollen wir nicht verzweifeln. Denn Gnade kam vor dem Recht. Er hat etwas uns geschenkt. Entlastung, Befreiung, Versöhnung, Rechtfertigung, Schuldenerlass. Wenn das einer wirklich begreift, dann ist er zu einer tiefen Dankbarkeit bewegt. ein Wunsch nach Einklang, nach seinem Gefallen, nach der Umkehr. Und das heißt nicht, dass wir jetzt wunderbar sind, weil wir einige Sünden wirklich lassen. Es ist doch verwunderlich, dass zuerst von der Güte die Rede ist, ehe von der Umkehr gesprochen wird. Nicht zuerst Sündenerkenntnis ohne Begnadigung, denn gerade die Güte Gottes motiviert uns zur Umkehr. So heißt es immer wieder im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4. Verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Das ist das Entscheidende, dass wir das begreifen und dass der Friede mit Gott und mit den Mitmenschen, der uns geschenkt wird, von dem Paulus auch noch schreibt im Philipperbrief 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus bewahren. Ist das wirklich der Fall? Sind wir so gesegnet? Glauben wir das wirklich, dass wir Frieden haben mit Gott, ohne Illusion, ohne Selbstbetrug, ohne Selbstquälerei und Kampf? Ein wunderbares Geschenk. Und dafür gibt es keine menschliche Therapie, kein autogenes Training kann uns das geben, das, was Gott uns schenken will. Und die dritte Sache, die uns bewegen kann, ist unsere Gemeinschaft mit ihm. Zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt, wie überragend groß seine Macht sich an den Gläubigen erweist. Das ist eine wunderbare Sache, wenn wir das wirklich begreifen. Und dann gibt es noch einen anderen Gedanken, die Gemeinschaft mit dem Herrn. Wenn wir uns zurückerinnern, vielleicht, so wie habe ich das mit mir, mit meinem Leben gemacht, da gibt es ein Stichwort von der Kirche oder von der Gemeinde. Das ist manchmal sehr negativ besetzt. Es gibt, wenn wir daran denken, viele Male, wo wir uns sehr langweilig hatten, wo wir uns so altmodisch erschienen, wo uns irgendwelche Sachen ganz außergewöhnlich für uns nicht in Erinnerung waren. Eigentlich sollte das Gegenteil der Fall sein. Eigentlich sollte das ein Menschen wirklich begreifen, er sollte das wirklich verstehen. Aber früher war das nicht so, als als Kind oder als Junge, das musste erst langsam wachsen. Die Gemeinschaft mit dem Herrn, das hat ja eine lange Zeit gedauert, über Jahre hinaus, bis das verstanden ist. Zuerst haben wir uns an die menschlichen Eigenschaften besonders erinnert und uns zum Teil wenig begeistert. Aber über Jahre hinaus ist das wirklich immer größer geworden, immer wichtiger. Vor allem, wenn wir begreifen, wie Jesus das für uns getan hat, der sich sehr unterscheidet von menschlichen Vereinigungen und mit der Frage der Sympathie oder der, das ist alles unwichtig geworden. Wir denken an ihn in wunderbarer Weise, wenn wir von der Bibel lesen. Als Glieder in seiner Gemeinde, als Steine im Hause Gottes, als Priester in seinem Namen, als Geschwister. Dazu sind wir berufen. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Nie mehr sind wir ganz allein, wenn wir dieser Gemeinschaft bewusst leben. Das muss man sich einmal vorstellen. Es kann ja sein, dass vieles in unserem Leben weg ist. Menschen uns verlassen. Aber alleine sind wir nicht, weil wir ihn haben. Jetzt will ich den Text noch einmal lesen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkten, wie übergroß seine Macht ist an uns, den Gläubigen. Ich habe schon länger daran gesucht, bin durch sehr viele Wege gegangen im Dritten Reich, als Gefangener in Bad Kreuznach, durch die Erfahrung des Todes meines Vaters oder anderer uns nahestehender Menschen, durch etwas, was wir vom Beruf gehabt haben. Immer wieder stellt sich die Sinnfrage, die alle menschlichen Erfahrungen einschließt, einschließlich der Vergänglichkeit. Je länger man schon da ist, umso mehr wird man das auch gewahr sein. Es gibt wirklich wenige Menschen, die das auch begreifen. Nein, es gibt mehr, als wir gedacht haben. Aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich begreifen. Sonst müssten wir vielleicht zu irgendwelchen verrückten Dingen greifen, Drogen oder das Leben wegwerfen. Aber in Christus ist das für uns eine wichtige Wahrheit uns ganz deutlich geworden. Wir sind Geschöpfe Gottes. Das Leben ist wichtig, anvertraut. Wir sind seine Kinder. Und wir haben eine persönliche Beziehung zu ihm. Wir sind seine Diener. Etwas sollten wir von seiner Güte weitergeben. Und wir sind seine Erben. Unglaublich, was da alles getan wird. Ein großer Reichtum in Christus, unabhängig von unserem Ergehen, von unserem Alter oder irgendwas anderem. Wir sollten daran denken, dass wir diesen Reichtum alle brauchen. Dass wir es mehr als alles andere wirklich wichtig nehmen. Es ist keine andere Entschuldigung dafür. Wir fragen allerdings auch, wie glaubwürdig wir dadurch sind. Oder reden wir nur von den Mängeln, die uns umgeben, von jemandem, der nicht recht glauben kann? Ist das unser Hauptthema? Oder sollten wir das anders denken? Dass wir wachsen können, dass unser Reichtum deutlich werde, wenn wir an Jesus wirklich glauben. Und das wäre das Schlimmste, wenn einer betriebsblind ist, wenn einer sich so denkt, das ist ja gar nichts Besonderes. Ich möchte noch einmal diesen Text lesen. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr erkennt, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Weil wir manchmal so ein bisschen betriebsblind werden und denken, das ist alles so normal. Das ist nicht normal. Das ist eine wunderbare, große Erfahrung, die wir machen können. Und wir im Glauben immer mehr bewusst werden. Das ist eine herrliche, große Erfahrung. Das wollte ich mit euch nur einmal ganz deutlich machen.
Amen.